Schluss, aus, raus, es ist wieder Versteigerung aus dem Signa Pleitennachlass. Diesmal aus der Benko-Villa am Gardasee. Schönen guten Abend bei beide Seiten live auf Puls 24. Hier gibt's gleich exklusive Bilder zu sehen aus diesem Schmuckstück. Andere sagen vielleicht Protzstück mit Seezugang und mit Heli-Landeplatz. Der Schauplatz rauschender Feste, der wird nämlich jetzt gerade ausgehöhlt, während wir hier zuschauen. Schauen wir in die Villa Ansaldi in Sirmione.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Direkt am Gardasee in Sirmione in Italien. 12 Hektar Parkanlage und eine vierstöckige Villa. Die Villa Ansaldi. Jahrelang hat René Benko hier den Luxus gelebt. Doch jetzt ist es vorbei mit dem Luxus. Er sitzt in Untersuchungshaft. Und anstatt dem ehemaligen Immobilien-Tycoon Benko kommen heute mehrere interessierte Käufer seiner Inneneinrichtung. Denn 1800 Objekte werden versteigert. Und wir haben uns heute diese Objekte einmal genauer angeschaut. Ein Designer-WC inklusive vergoldeter Klobürste. Mehrere Metallskulpturen. Oder auch ein jahrhundertealter Steinpavillon. Bei diesen Exponaten wird schnell klar, eine gängige Versteigerung ist das hier nicht. Neben dem Prunk gibt es nämlich auch noch einiges Persönliches, das verrät, wer hier vor knapp einem Jahr noch der Hausherr war. Aber wie viel ist den interessierten Käufern die René Benko Secondhand-Ware eigentlich wert? Silberbesteck aus Frankreich und Servietten, natürlich bestickt mit V und A, Villa Ansaldi. Schauen wir einmal, wie viel die Leute für dieses Silberbesteck ausgeben würden. Das aktuelle Gebot liegt bei 2000 Euro. Nicht nur der Inhalt des Weinkellers wird versteigert, sondern auch angefangene Schnapsflaschen. Apropos Schnaps, Schnapskarten gibt's hier für 30 Euro. Was haben Tina Turner, Niki Lauda oder auch Silvio Berlusconi gemeinsam? Sie alle sind schon einmal über diese Türschwelle gegangen. Und haben sich dann hier in Sirmione in das Gästebuch der Villa Ansaldi eingetragen. Tina Turner hat sogar etwas gezeichnet und Niki Lauda schreibt, wir freuen uns auf Ibiza mit euch. Weitere 70 handgeschriebene Botschaften gibt es noch, die bleiben bis zum Verkauf aber unter Verschluss.
Und das Gästebuch, das interessiert viele. Bis zu 12.200 Euro würden die Bieter aktuell ausgeben.
Über einen fünfstelligen Eurobetrag liegen die Gebote aktuell aber nicht. Kann eine solche Auktion also wirklich Geld in die Insolvenzkasse spülen? Teilweise, meint der Insolvenzleiter.
Wenn wir hier von Forderungen in Milliardenhöhe sprechen, erscheint es gering. Allerdings, wenn wir dann schauen, was es am Ende des Tages tatsächlich rauskommt, das kann ich ja auch heute noch nicht beurteilen. Es zahlt sich jedenfalls aus. Also ich würde schon sagen, unbedingt macht es Sinn.
Wie hoch die Forderungen der Gläubiger tatsächlich sind, ist nicht genau zu beziffern, denn die Zahl ändert sich täglich. Hinzu kommt:
Das große Problem ist aber hier natürlich auch, wir haben Ansprüche in der Signa Holding, aber wir haben auch Ansprüche in darunterliegenden Gesellschaften und die hängen miteinander zusammen. Das heißt, es ist heute nicht wirklich genau bezifferbar, wie hoch diese Forderungen am Ende des Tages sein werden. Das werden wir in ein paar Jahren genauer wissen, wenn sich diese Interdependenzen aufgelöst haben.
Zurück zur Villa Ansaldi an den Gardasee. Viel Platz für sich und für Gäste hatte René Benko jedenfalls. Die Villa erstreckt sich auf über 1100 Quadratmeter reine Wohnfläche. 4 Schlafzimmer, 3 Kinderzimmer, 6 Badezimmer und ein eigener Wellnessbereich. Außerhalb der Villa gibt es sogar einen eigenen Helikopterlandeplatz und einen Motorbootanlegesteg.
Selbst hier am Gardasee gibt es für das Wetter keine Luxusgarantie. Es kann auch mal zum Regnen beginnen. Aber Luxus pur, das hat's immer geheißen bei René Benko und seinen legendären Gartenpartys. Zum Beispiel 2017. Da hat René Benko seinen 40. Geburtstag hier gefeiert. Dabei waren unter anderem damaliger Außenminister Sebastian Kurz oder auch der damalige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Und beide dürften hier um Mitternacht wahrscheinlich Happy Birthday gesungen haben. Apropos singen.
Xavier Naidoo ist der Lieblingskünstler von René Benko und er hat ihn damals für seine Geburtstagsfeier extra einfliegen lassen, um sein Lieblingslied live zu hören. Das hat geheißen Dieser Weg und dieser Song hat jetzt vermutlich eine bisschen andere Bedeutung.
Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr.
Jetzt geht es aber darum, wie viel die interessierten Käufer bieten, um auch den Zuschlag für das begehrte Versteigerungsobjekt zu erhalten. Was wäre denn für Sie auch im Budget?
Nicht besonders ein paar hundert Euro, einfach als Andenken oder als Erinnerung oder dass ich mir denke, ja, ich habe da was von dieser Villa.
Warum wäre das für Sie denn wichtig oder was würde Ihnen daran gefallen?
Es wäre nicht unbedingt wichtig, aber es ist ein als Gag einfach etwas zu haben.
Wir schauen jetzt einmal, würde ich sagen, ob im Safe noch was ist.
Leider ist er schon leer.
Vom Möbel, das Katalan Minotti, gut, das ist in Italien ja. Es ist wie, was ist, wie in Deutschland Müller oder, also es gibt es überall. Also es ist nicht jetzt so was richtig teuer und hochwertig. Aber es ist schon in, sag mal, mittlerer, fast hoherer Bereich.
I'm looking for something.
Ich möchte etwas für meine Villa kaufen, die ich in der Nachbarschaft habe, denn ich liebe den Stil dieser Villa. Und ich habe einige der Sofas und einige Sachen gesehen, die sehr schön in meinem Haus sein könnten. Ich bin nicht an Benkos Lebensstil interessiert, sondern an seinen Sachen.
I'm interested in his stuff.
Nichts Besonderes. Einfach mal schauen. Vielleicht ergibt sich ja was. Vielleicht ergibt sich nichts. Vielleicht ergibt sich was. Schauen wir mal.
Wie schaut es bei der Frau aus? Sitzt da die Brieftasche heute ein bisschen lockerer?
Müssen wir mal schauen. Ich habe im Internet schon mal geschaut. Also es gibt ein paar schöne Lampen.
Bist du an den Schuhen interessiert?
Nein, nein. Das Pokerset vielleicht. Aber die Schuhe und alles andere ist nichts für mich.
Wie viel kostet es?
Ich glaube, es waren 380 für das Pokerset, als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Aber die anderen Sachen kenne ich nicht.
Interessiert dich etwas ganz besonders?
Nein, eigentlich nicht. Ich wollte nur vorbeischauen, war neugierig, ob ich etwas Interessantes finde.
Dass sich die Interessenten selbst ein Bild von den Auktionsobjekten machen können, ist bei öffentlichen Versteigerungen keine Seltenheit. Was aber hier anders ist, die Menge der Exponate. Seit Wochen beschäftigt sich die Auktionsfirma mit den 1800 Objekten. Wie schauen denn die Vorbereitungen bei einer solchen Auktion aus?
Der erste Schritt bei so einer Auktion ist immer die Inventarisierung. Das heißt, es muss jedes Exponat fotografiert werden und beschrieben werden, bevor es dann in die Auktion gehen kann. Wir sind hier mit einem Team von zwei Personen, also es sind zwei Teams, zwei Personen, circa 4 Tage beschäftigt.
Bis zum Verkauf ist die Auktionsfirma für die Objekte zuständig. Nach dem Zuschlag müssen die KäuferInnen selbst aktiv werden. Diese Statue hier, die wird schon ein paar Kilo wiegen, die kann man jetzt nicht einfach so mitnehmen. Herr Blimattl, wie kann man sich das vorstellen? Wird die abgeholt? Wie funktioniert das alles?
Also mitgesteigert werden kann jetzt einmal noch bis 14. Juli und da fällt dann auch der Zuschlag. Und jeder, der auch einen Zuschlag für ein Exponat erhält, sollte einen Ausflug nach Sirmione einplanen, weil man wirklich hier alles vor Ort selbst abbauen und selbst abholen muss.
Die Abholung muss man dann also auch noch mitrechnen eigentlich? Privatkosten.
Die muss man mitplanen und natürlich entsprechend auch mitrechnen. Also je nachdem, woher man kommt.
Ich muss schon zugeben, das ein oder andere Schnäppchen, das wäre für mich heute auch dabei gewesen. Aber das große Prunkstück ist natürlich die Villa Ansaldi. Die steht allerdings nicht zum Verkauf. Der Grund, der Besitzer dieser Villa ist eine Firma mit Sitz in Luxemburg. Und wenn Sie sich fragen, wie das Ganze mit der Signa zusammenpasst und mit René Benko, dann sind Sie nicht die Einzigen. Auch die Ermittlungsbehörden, die beschäftigt dieses Thema bereits seit Monaten. Und deshalb könnte es auch sein, dass die Villa Ansaldi in Zukunft wieder einmal in den Schlagzeilen steht.
Und das sollen wir uns genauer anschauen. Anna Thalhammer bei mir zu Gast, Chefredakteurin des Profil. Herzlich willkommen.
Hallo.
Anna, die Villa ist unterm Hammer in Italien. 1800 Gegenstände sind da zur Versteigerung. Darunter Weine wie die doppelte Magnum Chateau Palmer aus Margaux, 83er, Silberbesteck gibt's, aber auch banale Sachen. Feuerlöscher, 6 Euro, Badeschlapfen, Raumspray, Sonnencreme, wirklich alles. Ein Gästebuch auch mit prominenten Einträgen. Berlusconi, Tina Turner, Niki Lauda. Was wird die Aktion einspielen und was fehlt dann noch?
Boah, das ist eine gute Frage. Das kann man noch nicht sagen, weil es ist noch nicht abgeschlossen. Man sieht, dass momentan auf eigentlich so eher kultige Gegenstände wie Fußmatten, Handtücher, ähnliches relativ viel geboten wird. Und dann gibt es die Gegenstände, die eigentlich sehr wertvoll sind. Das muss man schauen.
Aber da fehlt ja trotzdem noch einiges von dem, was
ja, also bisher muss man sagen, es wurde ja bisher schon alles versteigert, was man irgendwie versteigern konnte, jede Kleinigkeit. Und was da an Summen hereingekommen ist, deckt natürlich nicht einmal annähernd auch nur einen Bruchteil des Schadens, den die Gläubiger haben.
Welche Geschichte hat die Villa Ansaldi am Gardasee in der ganzen Benco Causa, bekannt durch große ausschweifende Partys?
Die Villa Ansaldi am Gardasee war so das Lieblingsferiendomizil von René Benko. Es gibt schon ganz lange, die Signa Holding hatte es gemietet. Er freilich selbstverständlich hatte nichts damit zu tun, wie in all diesen Dingen. Ich war aber letztes Jahr dort und war erstaunt, warum da am Briefkasten trotzdem René Benko draufsteht, wenn man ja eigentlich nichts damit zu tun hat. Und ja, dort haben wichtige Geschäftsmeetings stattgefunden, aber eben auch ausschweifendste Partys, zum Beispiel im Jahr, ich glaube es war 2017, als René Benko 40 Jahre alt wurde, da kamen viele prominente Gäste mit dem Privathubschrauber oder Flugzeug in die Nähe. Oder man kam auch mit dem Motorboot über den See und auch ein Ex-Kanzler Sebastian Kurz.
Also eine sehr illustre Runde, die sich da regelmäßig getroffen hat und jetzt wird das alles ausgeweitet. Jetzt hat Profil exklusiv berichtet letzte Woche vom Vorhabensbericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der nach Prüfung durchs Justizministerium wieder zurückgekommen ist zur WKStA. Daraus folgt natürlich, die Anklage steht bevor, aber steht das fest und wann wird das dann sein?
Also unseren Informationen zufolge wird es eine Anklage sein. Wir haben das noch vage gehalten, weil wir machen seriösen Journalismus und solange wir nicht schwarz auf weiß haben, schreiben wir das nicht. Es ist so, dass das Justizministerium das zurückgibt an die WKStA, die wiederum stellt es ans Gericht zu und das Gericht wiederum stellt dann dem Beschuldigten die Anklage zu. Wir gehen davon aus, dass das im Laufe Ende nächster Woche dann der Fall sein könnte.
Also jetzt geht es dann wirklich los mit dem Gerichtsverfahren, außer es wird natürlich wieder erwarten eingestellt oder es gibt eine Diversion, aber davon ist ja nicht auszugehen angesichts der Indizien. Schauen wir uns, bevor wir zu den Details kommen, noch einmal die Aufstellung an der 10 Top-10-Pleiten, könnte man sagen, in Österreich. Was mit Signa und Benko hier alles zu tun hat, das ist für 6 der 10 größten Pleiten in unserem Land verantwortlich. Das glaubt man nicht. Platz 1 und 2, Platz 5 und 6 und Platz 9 und 10.
Nicht schlecht.
Ja, geht sowas ohne Verlust für den Steuerzahler ab eigentlich?
Angeblich ja. Also das soll gar nicht so viel sein, aber schauen wir mal, ja.
Also allein Signa Prime Selection mit 6 Milliarden da, Signa Holding 5,2 und so weiter und so fort.
Das ist natürlich für das Land insgesamt ein Riesenschaden, weil wenn so ein Unternehmen, also erstens sind es Arbeitsplätze, aber natürlich auch Steuern, die nicht mehr abgeführt werden. Ne?
Das kommt ja noch dazu. Jetzt sind 12 Ermittlungsstränge hier den Ermittlern, die das verfolgt haben über die Jahre mittlerweile. Welcher 12 dieser Ermittlungsstränge dürfte denn der erste sein, der anklagereif wird?
Also es gibt Dinge, die sind relativ einfach vom Sachverhalt und manche sind äußerst kompliziert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es eher einer von den einfacheren Sachverhalten ist. Ich kann mir zwei Dinge vorstellen. Das eine ist das sogenannte Geldkarussell, das aufgedeckt wurde. Da geht es um die Eigenkapitalerhöhung im Sommer 23.
Da wurden bei der Eigenkapitalerhöhung eben Gesellschafter der Holding zu Zahlungen ermutigt.
Wurden ermutigt, aber nicht nur das. Die Signa selbst oder die Familienstiftung in dem Fall hat gesagt, sie werden eine gewisse Summe beisteuern. Das war damals die mit den meisten Anteilen. Und es hat sich herausgestellt, dass sozusagen nicht das Geld von der Stiftung selbst kam, sondern dass es aus anderen Signa-Beteiligung hineingeflossen ist und es ist komischerweise ungefähr die Summe, die die anderen hineingepumpt haben, also nicht eigenes frisches Geld, sondern ja, man hat so einen sich gegenseitig Darlehen gewährt und Kredite gewährt. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, das ist eine gewisse Täuschung der anderen, weil die haben ja wirklich echtes Geld reingegeben. Das ist das eine. Aber was sozusagen noch viel plakativer ist, die großen Probleme hat René Benko ja eigentlich erst bekommen, nachdem sein Unternehmen pleite gegangen ist, weil es offensichtlich Vermögenswerte gegeben hat, die man auf die Seite geschafft hat und das sozusagen eine Gläubigerschädigung ist. Relativ gut aufgearbeitet ist ein Sachverhalt, und zwar wurde René Benko ja im Jänner dieses Jahres verhaftet, da hat es mehrere Hausdurchsuchungen gegeben, gleichzeitig wiederholt. Unter anderem im Haus von der Tante von René Benko, da fand man einen Safe, und in diesem Safe sind Herrenuhren drin gelegen, Bargeld drinnen gelegen, Manschettenknöpfe, teure Ringe. Und all dieses Vermögen war nicht angegeben, als René Benko sozusagen als Person selbst in die Pleite gegangen ist. Er sagt, das Vermögen gehört seiner Frau. Die Ermittler sagen, komisch, das sind irgendwie Herrenuhren. Er sagt, meine Frau ist sehr groß, die kann nicht so kleine Uhren tragen. Gut, ich glaube nicht, dass man ihm das glaubt. Und ich, das ist aber nur meine Vermutung, glaube, dass vielleicht das von diesen vielen Ermittlungssträngen das ist, was man am ehesten anklagen wird, auch weil es dazu jetzt einen Bericht gibt, der sehr ausführlich und sehr detailliert und sehr genau ist.
Nur ein Detail von den vielen Ermittlungssträngen, die es da gegeben hat, aber das läuft unter Vermögensverschleierung, also das Geld, das den Gläubigern jetzt in dieser Pleite eigentlich zustehen müsste, denen die Benko Geld schuldet, und das hat er vor denen in Sicherheit gebracht und eben in diese teuren Gegenstände mutmaßlich, alles unter Unschuldsvermutung natürlich, geparkt.
Jetzt nicht so wenig, da ist zum Beispiel ein Ring dabei, der 2,2 Millionen Euro gekostet hat beim Kauf. Habe ich mir angeschaut und möchte, wie groß muss dieser Ring sein? Hat der so einen brillanten, kurz ein bisschen kleiner, aber schon ein schickes Teil, würde ich sagen.
Wahrscheinlich besonders viel Handwerk da drinnen. Gehen wir ganz kurz. Ja, es ist viel, ein komplexes Verfahren, aber ich versuche es in Schlagzeilen zusammenzufassen. Bei allen 12 Ermittlungssträngen gibt es eine Gemeinsamkeit. Das Geld ist immer dort, wo es nicht hingehört, sagen die Ermittler. Es ist immer woanders. Alles mutmaßlich, alles natürlich unter Unschuldsvermutung, wird auch bestritten von Benko und den anderen Beschuldigten. Also, das erste ist ein Verdacht der Untreue bei einer anderen Gardasee-Villa übrigens. Für den Verkauf der Villa an die Inkb-Stiftung hat die Signa keinen ausreichenden Gegenwert bekommen. Verdacht Untreue 2, Verkauf einer Innenstadtimmobilie, die Signa bekam mutmaßlich nichts. Verdacht Vermögensverschleierung haben wir besprochen, Geld wird den Gläubigern vorenthalten. Begünstigungsverdacht. Die Inkb-Stiftung wird als Gläubigerin extra begünstigt gegenüber den anderen. Corona-Förderungen erschlichen beim Chalet N. Verdacht Chalet N. Chalet N Teil 2. Räumlichkeiten an Benko wurden zu günstig vermietet. Verdacht des Geldkarussells. Das war das mit den Gesellschaftern, die ermutigt worden sind, mehr zur Kapitalerhöhung beizutragen. Zweimal Verdacht Investmentbetrug. Geld von Investoren hat man dann für was anderes verwendet. Das ist das Projekt Franz gewesen und eine andere Immobilie. Kreditbetrug. Man hat sich bei der Bank besser dargestellt, um an Kreditgelder zu kommen. Verdacht Belvedere-Projekt. Da haben die Wohnungskäufer zu viel bezahlt für die Wohnungen am Wiener Belvedere. Und Verdacht Beraterhonorar gab es auch noch. Viel zu viel Geld für den Berater, zu viel zu günstigen Konditionen. Wo ist das Geld?
Wo ist das Geld? Das wüssten wir alle gerne. Vermutlich in einer von
zwei. Am Ring von Benko.
Ja, vielleicht auch ein bisschen in diesem Ring. Nein, es gibt rund um René Benko mehrere Stiftungen. René Benko war ja in der Signa offiziell gar nichts. Und genauso hat es, weil wenn einem nichts gehört, kann man es nicht wegnehmen. Aber trotzdem hat man irgendwie Zugriff darauf. Ähnlich ist das gestaltet bei diesen Stiftungen. Da hat er auch keine offizielle Funktion. Das ist mehrfach seine Mutter oder andere nahe Verwandte. Da gibt es vor allem zwei Stiftungen, die Laura Privatstiftung mit Sitz in Österreich und die sogenannte Inbe-Stiftung in Liechtenstein, von der wir glauben, dass dort relativ viel Geld ist. Also bei der Inbe-Stiftung weiß man es, die haben große Goldreserven und solche Sachen. Also da ist noch ein bisschen was zu holen. Aber ich glaube auch, selbst wenn man das alles ausräumt, ist es weit unter dem, was die Gläubiger gerne zurück hätten.
Das kann natürlich alles auch trotzdem zugunsten Benkos ausgehen. Wie gesagt, Unschuldsvermutung wird bestritten, wenn sich kein Verdacht beweisen ließe. Ist das denkbar? Auch wenn das so aussieht, wie wenn hier ein System vorliegt?
Ich halte es aus jetziger Sicht und so wie die Ermittlungen laufen, jetzt nicht besonders für wahrscheinlich, aber selbstverständlich muss man die Unschuldsvermutung ernst nehmen und vielleicht klärt sich das dann zum Schluss auch alles auf und es gibt irgendwas, was wir alle nicht verstanden und nicht gesehen haben.
Jetzt fordert Benko natürlich die Entlassung aus der U-Haft, er wurde ja verhaftet, ist damit aber bisher immer wieder gescheitert bei allen Haftprüfungsterminen. Der nächste ist dann jetzt noch im August. Was führt er denn ins Treffen und warum geht das nicht durch?
Ja, eigentlich möchte er einfach nicht mehr besonders gerne in U-Haft sein, sagt, er hätte gerne eine Fußfessel und wäre lieber in seinem Luxus-Apartment im ersten Bezirk. Die Staatsanwaltschaft bzw. die Richter sehen das anders, die orten nach wie vor Verdunkelungsgefahr. Ich glaube, Tatbegehungsgefahr war es jetzt zum Schluss nicht mehr. Was schon
Tatbegehungsgefahr wäre dann, wenn man annimmt, dass er trotzdem noch weitere Vermögenswerte irgendwie an den Gläubigern vielleicht vorbei schmuggelt und sich irgendwie selbst noch behält. Aber das ist nicht
mehr Lage. Ich glaube, es ist weggefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war zumindest die letzten paar Mal, waren das die beiden Gründe. Muss man sagen, ist er auch nicht ganz unschuldig daran, weil wenn man irgendwelche Tresore findet, wo dann doch noch was drinnen ist, von dem man vorher nichts wusste, oder man meldet seine Pleite an und verräumt dann Geld oder es gibt noch dubiose Verkäufe, dann macht das einen natürlich im Auge des Gesetzes nicht unbedingt unschuldiger.
Also die Anklage und auch die Richter bis jetzt, muss man sagen, das ist ja gerichtlich dann festgestellt worden, glauben, dass er da noch etwas drehen könnte, um den Prozess zu seinen Gunsten noch beeinflussen, der jetzt noch nicht stattfindet, aber möglicherweise bald. Anna Thalhammer, vielen Dank für die Einordnung.
Gerne.
Ja, meine Damen und Herren, gleich bei uns geht's ums Duell beim Reichtum in Österreich. Natürlich geht's auch um den von René Benko, aber auch insgesamt. Wie schaut's denn aus mit den reichen Leuten? Wolfgang Rosam und Barbara Schuster treffen sich hier gleich zum Schlagabtausch nach einer kurzen Pause. Wir sind wieder zurück, meine Damen und Herren, auf Puls 24. Lostage sind das jetzt für René Benko. In diesen Tagen wird nämlich wohl die Anklage gegen ihn offiziell werden. Und in diesen Stunden wird eine seiner Villen ausgeweidet zur Versteigerung, nämlich am Gardasee. Wir besprechen jetzt das und den Reichtum insgesamt und das Vermögen in Österreich. Barbara Schuster begrüße ich bei uns vom Momentum-Institut, stellvertretende Chefökonomin. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Und PR-Berater Wolfgang Rosam bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Rosam, schauen wir uns ein bisschen an, was da alles zur Versteigerung geht in dieser schönen Villa da am Gardasee. Wie gefällt Ihnen die Villa? Würden Sie da was ersteigern? Vielleicht den 83er Palmer aus Margaux?
Nein, würde ich nicht ersteigern. Ich habe einige Flaschen selbst zu Hause vom Margaux, vom Palmer. Aus der Villa würde ich auch nichts ersteigern.
Weil da es liegt jetzt bei 2,1 oder so.
Ja, aber es ist ein Doppelmagnum. Ja, ist schon eher die obere Preisgrenze. Also da würde ich sagen, bei den Falstaff-Auktionen, die wir mit dem Doroteo machen, gibt es das billiger. Also warten vielleicht noch ein bisschen bis Herbst, dann kommt die Weihnachtsauktion.
Sie waren ja dort in der Villa schon. Sie kennen das Gebäude. Was sagt Ihnen die Villa über René Benko?
Naja, die Villa selbst ist eine wahnsinnig schöne Villa, in einer tollen Lage gelegen, kein Thema. Über die Einrichtung sage ich nichts, das ist eine Geschmackssache. Man hat ja einige Exponate jetzt gesehen, die zur Versteigerung stehen, aber das ist jedermanns eigene Sache. Viele, die in dieser Villa waren, und das waren sehr, sehr viele dieser Republik, waren zu einer Zeit in der Villa, als die Welt noch in Ordnung war rund um Herrn Benko. Und jeder, der heute sagt, das habe ich immer schon gewusst, hätte vielleicht nicht in die Villa gehen sollen damals. Aber das hat man ihm nicht gewusst. Niemand weiß, was aus jemandem passiert. Was gut geraten, war gut getan. Was schlecht geraten, war schlecht getan.
Was sehen Sie denn, Frau Schuster, zum Beispiel in dieser Villa?
Naja, ich sehe, wenn ich das so zuhöre und wenn man vielleicht auch ins Gästebuch blickt, wer aller dort war. Und da sieht man eben, was auch das Problem von der Vermögenskonzentration ist, nämlich, dass dann nicht nur das Vermögen konzentriert ist, sondern auch vielleicht die politische Macht und die wirtschaftliche Macht. Und dass man sich dann halt gut kennt, dass Netzwerke entstehen und das hat wiederum Einfluss auf die Demokratie und ist letztlich irgendwo auch demokratiegefährdend. Und das beobachten wir schon auch mit einer sehr kritischen Stimme und aus einer sehr kritischen Perspektive. Denn der Staat ist dazu da, um Gesetze für 9 Millionen Bürgerinnen und Bürger zu machen, um im Sinne von 9 Millionen Personen und Menschen zu agieren und nicht im Sinne von Extremreichen. Und wir haben zum Beispiel 51 Milliardärinnen und Milliardäre in Österreich und nicht nur für die soll Politik gemacht werden, sondern für uns alle.
Ist das in Österreich Ihrer Meinung nach stärker als weltweit oder ist das weltweit ein Phänomen, diese Verknüpfung mit Politik und Macht und dem Reichtum, so wie in dem Fall von René Benko?
Österreich steht da eben leider nicht alleine da. Wenn wir uns das global anschauen, dann sehen wir diese Tendenzen überall. In den USA, glaube ich, in der ausgeprägtesten Form. wo jetzt Elon Musk auch eine Partei gründen will, der reichste Mann der Welt. Gleichzeitig sehen wir aber eben schon auch, dass es in Österreich diese Tendenzen gibt, dass das Bezirksgericht extra für Rene Benko über die Weihnachtsfeiertage aufgesperrt wurde, damit die Kicker-Liner-Abwicklung vonstatten gehen kann. Das sind schon Ausnahmefälle, die für eine Durchschnittsperson in Österreich so nicht gelten würden.
Wie sehen Sie den Zusammenhang mit Macht und Politik?
Also das mit Kicker-Liner war eine völlig andere Sache, sondern das Unternehmen wäre am nächsten Tag in Konkurs gewesen und die Mitarbeiter, die leider dann 2 Jahre später auch gehen mussten, weil das Unternehmen pleite war, wären halt schon früher wahrscheinlich in die Arbeitslosigkeit geschickt worden. Das hat, glaube ich, damit gar nichts zu tun. Ich sehe allerdings wie Sie, Österreich ist keine Ausnahme wie alle anderen Staaten, wie alle anderen Länder. Ich glaube auch nicht, dass die Politik primär für Reiche gemacht wird, weil sonst würden kaum Mehrheiten zustande kommen. Also ich glaube, dass das eher genau das Gegenteil der Fall ist. Aber es gibt die Reichen. Und die sind eine Realität. Der Herr Benko ist nicht als reicher Mensch auf die Welt gekommen, er ist reich geworden. Kann man dazu sagen, wie kann man so reich werden? Ist das rechtens oder nicht rechtens? In Amerika haben sie das, in Russland haben sie die Oligarchen, sie haben auf der ganzen Welt dieses Phänomen, die Reichen und die Nichtreichen. Und jetzt kann man natürlich sagen, alle Reichen gehören weg, es gehört ihnen alles weggenommen oder was immer, es werden immer wieder welche nachkommen. Das ist eine sehr philosophische Diskussion. Mir gefällt auch vieles nicht, was da passiert. Ich glaube das auch, dass die Superreichen, also wenn jemand wie der Jeff Bezos 250 Milliarden Euro verdient, kann man sich, oder besitzt aufgrund seiner Aktien, kann man sich sicher einiges anderes vorstellen, wie man das verteilen kann. Es gibt aber auch viele andere Reiche, wie zum Beispiel Bill Gates, der den Großteil seines Vermögens karitativen und medizinischen Forschungen und so weiter zur Verfügung stellt und seinen Kindern von seinen auch, glaube ich, 300 Milliarden, die er besitzt, 1 Milliarde, kann man auch sagen, werden sie auch nicht verhungern damit, vererbt und der Rest nur für öffentliche Zwecke. Also vieles, was mit dem Geld passiert, passiert auch Gutes. Und ich weiß genau, was jetzt kommt, ich bin schon fertig, jetzt kommt natürlich wieder die leidige Diskussion der Vermögenssteuer, der Staat muss eingreifen und die Vermögens müssen gekattet werden. Nein, muss er nicht, weil das erleben wir auch in diesen Tagen und Sie gerade als Chefökonomin können das ja auch verfolgen, was der Staat mit diesem Geld macht. Er verwaltet es nämlich ganz schlecht und ich will dem Staat kein Geld mehr anvertrauen, was nicht heißt, dass eine Verteilung von reich zu arm unbedingt erfolgen soll, aber nicht durch den Staat, weil der Staat ist kein Verteiler. Der Staat ist ein Fass ohne Boden, ein tiefes Loch, wo jede neue Steuereinnahme versinkt und sicher nicht dort landet, wo sie landen sollte, nämlich beim wirklich Bedürftigen oder beim Armen.
Sofort die Replik, Frau Schuster, aber da schauen wir uns gleich mal die aktuelle Vermögensverteilung an, kurz vorher als Grafik, weil so viel die Rede davon war, wer hat wie viel Geld in Österreich, so sieht es derzeit aus. 40,5 des Nettovermögens, also da kommen wir schon bald auf die Hälfte hin, ist in Händen von 1% der ÖsterreicherInnen. Und die 50 ärmsten Prozent der ÖsterreicherInnen haben insgesamt nur 2,5% des Vermögens. Aber der Herr Rosam sagt, Frau Schuster, der Staat ist der denkbar schlechte Verteiler.
Der Herr Rosam hat jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Ich würde gerne kurz auf alle eingehen, bevor wir über die Rolle des Staates sprechen. Zum einen haben Sie ihm angesprochen, dass man hier nur durch oder dass viele durch eigene Arbeit reich werden. Das stimmt halt leider nicht, wenn wir uns die 100 reichsten Familien in Österreich anschauen. Dann sind 2/3 davon durch Erbschaften zu ihrem Reichtum gekommen. Das heißt, wie wird man reich in Österreich, indem man in die richtige Familie geboren wird? Das ist der Garant, das richtige Startkapital zu haben, um später reich zu werden. So eine Erfolgsgeschichte wie Benko, die ja letztlich auch nicht gut ausgegangen ist, das gibt's in den seltensten Fällen, das gibt's so nicht mehr. Der nächste Punkt, den Sie gemacht haben, wir wollen den Reichen alles wegnehmen, das ist es ja auch nicht. Also das ist wirklich nicht, wenn man generell dann sagt, das ist eine Neiddebatte, dann hat man eigentlich nur als Zweck damit, dass man die Debatte wieder abdreht, weil über Neid spricht man nicht. Das hat nichts mit Neid zu tun, das hat was mit einem Zorn auf die Verhältnisse zu tun. Es ist nicht gerecht, dass eben das reichste Prozent mehr als 40% des Vermögens besitzt. Es ist nicht gerecht, dass 400 Personen 1/3 des Finanzvermögens besitzen. Das ist genauso viel wie 7 Millionen Menschen zusammen haben. 400 Personen versus 7 Millionen, das ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, dass es 51 Milliardärinnen und Milliardäre in Österreich gibt, die 1,3 Millionen armutsgefährdeten Menschen gegenüberstehen. Da gibt es sehr viele Ungerechtigkeiten in unserem System. Und es geht darum, dass wir uns alle an der Finanzierung unseres Staatshaushalts beteiligen. Von 100 Steuereuros kommen momentan nur 4 aus Vermögen. Und deshalb braucht es eine Vermögensbesteuerung in Form von Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern. Wir können aber auch über die Kapitalertragssteuer sprechen, über die Grundsteuer. Da gibt es viele Hebel, an denen wir schrauben und drehen können, um da eine faire Finanzierung wieder möglich zu machen. Und jetzt sind wir beim Thema, na, kann das der Staat? Und ich sage, der Staat, oder wir sehen aus wirtschaftlicher und ökonomischer Perspektive, dass der Staat das wesentlich besser kann als Privatpersonen. Sie haben Bill Gates angesprochen. Bei Philanthropie von Superreichen, von Extremreichen vor allem, da muss man wirklich vorsichtig sein. Weil ich will nicht, dass die Finanzierung unserer Schulen, des Gesundheitssystems, des Straßennetzes in der Verantwortung von einigen wenigen Reichen liegt. Wenn sich die das von einem Tag auf den anderen wieder anders überlegen, ja, wie schaut's dann aus mit unserem Staat? Es braucht ehrliche Verpflichtungen, die da eingegangen werden müssen, dass man auch die Finanzierung über mehrere Jahre hinweg bewerkstelligen kann. Und das schafft nur der Staat. Der Staat agiert eben, wie schon erwähnt, im Sinne von 9 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Der Staat agiert basierend auf demokratisch fundierten Prozessen. Und um das geht es, dass wir gemeinsam uns eine Regierungsform und eine Regierungsebene wählen und die eben aufgrund von demokratischer Prozesse zustande kommt und nicht, weil individuelle Menschen meinen, dies und das gehört gefördert und das nicht. Und deshalb, ja, der Staat ist da sehr wohl in der Lage, um für eine bessere Umverteilung zu sorgen. Die konkrete Ausgestaltung natürlich variiert, je nachdem, wer auch in der Regierung sitzt und wer nicht. Aber prinzipiell glaube ich, dass der Staat da mehr Verantwortung hat als Einzelpersonen.
Also erstens, es gibt keine Gerechtigkeit, leider, auf der Welt nicht. Es gibt keine Gerechtigkeit. Also wenn Sie Gerechtigkeit fordern, Sie bekommen sie nicht. Zweitens, wenn der Staat die Umverteilung generell übernehmen soll, und das hatten wir schon, das waren die kommunistischen Staaten seiner Zeit, wo ein Arzt so viel verdienen durfte wie eine Putzfrau. Und was ist daraus geworden aus den kommunistischen Ländern? Können Sie mir ein einziges kommunistisches Land auf dieser Welt sagen, das funktioniert? Nein, es funktioniert nicht, weil die Menschen anders ticken. Auch in kommunistischen Ländern haben die Bonzen der Parteien die Garagen voll mit Luxusautos gehabt und haben ein Leben in Saus und Braus gehabt und die meisten haben halt gar nichts gehabt. Also es gibt diese Form nicht. Und zum Dritten, wenn man, ich kenne diese Statistiken, also 10% oder 1% besitzen, nur wer ist denn dieses 1%? Nehmen wir sie beim Namen am besten. Das größte Unternehmen in Österreich ist die Porsche Holding, die Familie Porsche. Familie Porsche, und es stimmt einfach nicht, dass man kann sagen, die Erben, ja, die heute Geld lukrieren aus dem Vermögen der Familie Porsche, und der Ferdinand Porsche, vielleicht kennen Sie die Geschichte, hat als kleiner Automechaniker angefangen, übrigens in Gmünd, in Kärnten, in meiner Heimat, und die damaligen Machthaber in Kärnten wollten ihn nicht haben, und deshalb ist er nach Deutschland gegangen, und dort ist dann der Porsche gebaut worden. Also jeder hat irgendwann einmal angefangen. Bill Gates hat klein angefangen in einer Garage, und auch der Jeff Bezos hat in einer Garage angefangen. Empfehle ich jedem einmal, sich die Amazon-Story anzusehen. Das Problem, mit dem Sie ein Problem haben, ist ja nicht der Jeff Bezos, der 250 Milliarden wert ist, weil er Amazon gegründet hat, sondern dass jemand überhaupt als Unternehmer wie Jeff Bezos zu so viel Geld kommen kann. Also wann wollen Sie den Hebel den einsetzen? In Österreich zahlen Leute wie ich zum Beispiel 55% Spitzensteuersatz. Ich denke, das ist genug. Ich gebe gerne noch mehr ab, aber nicht dem Staat. Weil der Staat macht die nächsten Defizite, wie wir sie gerade derzeit erleben. Er macht Ausgaben, die nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Ich traue dem Staat nicht. Und die Gerechtigkeit, die Sie ersehnen, die ersehne ich genauso. Da sind wir einer Meinung. Ich hätte auch gerne eine gerechtere Welt, aber die gibt es leider nicht.
Ja, dazu gleich, gerecht heißt nicht notwendigerweise gleich, da muss man aufpassen. Also eine gerechte Verteilung muss nicht eine gleiche Verteilung sein. Es wäre eben nur gerecht, dass es nicht 1,3 Millionen armutsgefährdete Menschen gibt in diesem Land, wenn es gleichzeitig 51 Milliardärinnen und Milliardäre gibt. Also da dieses Ungleichgewicht irgendwie in eine Balance zu bringen, ich glaube, darüber können wir uns doch einig sein. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist auch, das Thema Vermögensobergrenzen, natürlich kann man über das diskutieren, aber ich glaube, da sind wir schon 3 Schritte weiter, als wir überhaupt sind. Wir müssen einmal einfach damit beginnen, Vermögen, Erbschaften, Schenkungen, generell eben alles, was an Vermögenswerten da ist, angemessen zu besteuern, bevor wir über Obergrenzen sprechen können. Also Eine Vermögensbesteuerung ist längst überfällig. Das sagen uns auch Institutionen wie die OECD, wie der Internationale Währungsfonds. Erbschaften führen dazu, dass das Vermögen immer stärker konzentriert wird in Österreich. Also es braucht eine Erbschaftssteuer, am besten vorgestern. Und der dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, der betrifft die Einkommensbesteuerung, wo man eben ab einem Einkommen von 1 Million Euro 55% Steuern zahlt. Ja, aber wer hat denn Arbeitseinkommen? Das sind vor allem Durchschnittsfamilien, durchschnittliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber nicht die Superreichen, nicht die Extremreichen. Die beziehen kein Einkommen aus Arbeit, die beziehen Einkommen aus Kapitalerträgen, aus Immobilienvermietungen. Das sind ganz andere Vermögenswerte und Einkommenswerte, die anders besteuert werden. Kapitaleinkommen wird mit einem einheitlichen Kapitalertragssteuersatz von maximal 27,5% besteuert, egal wie hoch mein Einkommen ist. Eben Arbeitseinkommen, da haben Sie recht, das wird progressiv besteuert. Aber Arbeitseinkommen spielt keine Rolle für die Extremen.
Aber wir sind uns schon einig, Frau Schuster, wir sind schon einig, dass das, was am meisten und viel zu hoch besteuert wird in Österreich, die Arbeit ist. Und ich bin ja bei Ihnen, es geht nicht an, wenn jemand, es sind zwei arbeitende Menschen in einer Familie und früher hat man sich eine Eigentumswohnung leisten können, man hat sich ein Haus leisten können, das kann man sich heute alles nicht leisten. Und das ist aber, deshalb sind nicht die Reichen schuld, daran sind nicht die Reichen schuld. Und das verändert sich auch nicht, wenn sie eine Vermögenssteuer einführen, sondern das ist unser System. Der Staat hier in diesem Land ist zu teuer. Er wirtschaftet zu schlecht, zu ineffizient. Das sind die Probleme, die ich sehe. Und diese 51 Milliardäre, was glauben Sie, wie viele von denen hier in diesem Land bleiben? Nehmen wir die zweite Familie her, Herr Mateschitz, war zweimal im Konkurs, hat mit null begonnen und ja, ist heute der reichste Österreicher und sein Sohn hat das Unternehmen geerbt. Dieses Unternehmen zahlt im Jahr 500 Millionen Euro Einkommensteuern als Unternehmen, als unternehmerische Einkommensteuern an den österreichischen Staat, weil das Headquarter aus romantischen Gründen von Herrn Mateschitz immer noch in Fuschl in Salzburg sich befindet. Wenn Sie mit dieser Vermögensteuer weitermachen, die müssen nicht in Österreich sein. Das Headquarter von Red Bull muss nicht in Österreich sein. Das kann morgen in Bangkok in Thailand sein bei den Mehrheitseigentümern. Die Familie Porsche muss ihre Holding nicht in Salzburg haben. Sie können sie morgen in München oder irgendwo in Djibouti oder sonst wo machen. Das ist völlig egal. Also das ist nicht die Lösung, die Sie anstreben. Das Problem ist viel diffiziler und viel problematischer. Das Problem ist, dass wir haben generell zu hohe Steuern. Wir haben einen zu ineffizienten Staat, der zu viel Geld ausgibt und zu viele Menschen, die sich darauf verlassen, der Staat wird schon richten, wenn man es ihnen dauernd einredet. Wir haben ein Leistungsproblem in diesem Land, wir haben ein Verteilungsproblem, ich bin bei Ihnen, aber das lösen Sie nicht mit den 51 Milliardären.
Zwischenfrage, Herr Rosam, weil Sie gesagt haben, die Arbeit wird zu hoch besteuert, da sind wir uns alle einig, und zwar quer über die Parteien könnte man fast sagen in Österreich, trotzdem gelingt es einfach nicht, das Arbeitseinkommen zu entlasten. Und andererseits sind Sie auch vehement gegen Vermögens- und Erbschaftssteuern. Würden Sie vielleicht für Vermögens- und Erbschaftssteuern sein, wenn man im Gegenzug dann das Arbeitseinkommen um diesen Betrag entlasten würde, sodass man eben transferiert vom Sockel Vermögen und von der Erbschaft hin zu einer besseren Leistungsgerechtigkeit?
Das ist genau die richtige Frage und das nennt das Problem. Man vergleicht immer andere Länder, wie die Schweiz zum Beispiel, die haben eine Vermögenssteuer. Richtig, die haben eine Vermögensteuer, aber sie haben eine durchschnittliche Einkommensteuer von 15% und nicht von 40% oder
38%. Das Sie akzeptieren würden, dass Sie sagen, in dem Fall Vermögensteuern ja?
Natürlich, aber natürlich. Weil das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Nur Sie können das nicht kompensieren. Sie müssen Vermögensteuern heute isoliert betrachten und Sie müssen die Arbeit zuerst einmal entlasten. Und wenn die Arbeit entlastet ist, wird sich niemand über Vermögensteuer aufregen, wenn die Gesamtsteuerbelastung keine höhere wird. Also wenn die Gesamtsteuerbelastung bei 55% endet, sich aber anders aufteilt, weil es eine Vermögensteuer gibt davon, aber eine dementsprechend niedrigere Einkommensteuer oder Lohnsteuer, was immer hier von der Arbeit zu versteuern ist, dann ist es überhaupt kein Problem. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Thema in der Schweiz. Und in der Schweiz sofort. In der Schweiz sind die Leute doppelt so reich wie hier. Eine Putzfrau verdient in der Schweiz 28 Euro die Stunde. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten auch um 30% teurer. Aber das ist die Schweiz und der Staat wirtschaftet dort auch ganz anders. Bei uns ist der Staat übersozialisiert, er ist zu teuer, da muss auch mal der Staat bei sich selber anfangen, fängt ja keiner an. Pensionsthema und alles. Also ich weiß schon, das sind die Tabus. Niemand traut sich, das anzugreifen. Aber Sie sind Ökonomin, Sie können rechnen. Sie wissen, dass sich diese Rechnung nicht ausgeht.
Aber auch in der Schweiz müssen wir wirklich aufpassen, weil eben diese 15% durchschnittliche Einkommensteuer, die Sie erwähnt haben, ja, das stimmt, weil die Schweizerinnen und Schweizer auch ganz viele Lastungen eben noch zusätzlich dazu zahlen müssen. Das Gesundheitssystem, die Krankenversicherung, eben die Pensionsvorsorge.
Sie leben trotzdem besser.
Ja, aber alles in allem gibt es Studien, die zeigen, dass auch die eine Abgabenbelastung oder einen Abgabenbeitrag von rund 40% haben. Ähnlich wie in Österreich. Und zusätzlich gibt es außerdem eine Vermögenssteuer, ja, und die funktioniert. Und auch in der Schweiz leben Millionärinnen, MilliardärInnen. Das heißt, auch diese Idee von allen Flüchtlingen dann aus dem Land, das stimmt ja so nicht. Es gibt Studien, die belegen, dass es eben nicht nur die Vermögensbesteuerung in einem Land ist, die ausschlaggebend ist, ob Personen im Land bleiben oder nicht. Das sind die Netzwerkeffekte, es ist die Infrastruktur. Österreich hat in Europa eine extrem gute Lage. Natürlich macht es Sinn, dass man da das Headquarter von
der reichste Europa Schweizer, hat. Der reichste Schweizer ist ein Schwede, der Herr Kamprad von IKEA. Entschuldigung,
ja, ich wollte da mich auch ansprechen. Ja, nein, also es gibt Standortentscheidungen, die über die Vermögensbesteuerung hinausgehen. Das stimmt. Immobilienvermögen beispielsweise kann man nicht einfach über die Landesgrenze hinwegnehmen. Also es gibt schon Möglichkeiten anzusetzen zur Besteuerung, ohne dass alle das Land verlassen. Das stimmt ja so nicht. Und natürlich, eben um Arbeitseinkommen zu entlasten, muss man irgendwo anders ansetzen. Und da muss eben die Vermögensbesteuerung nach oben, sonst geht sich diese Rechnung nicht aus.
Die Vermögensbesteuerung geht sich überhaupt nicht aus nach den bisherigen Berechnungen, weil sie viel zu hoch angesetzt ist, also die Grenze. Also es gibt ja Untersuchungen, wo man gesagt hat, du musst bei 300.000 ansetzen, damit sich eine Vermögensteuer in Österreich wirklich rechnet. Mit den Zahlen, die da genannt wurden, 6, 7, 8 Milliarden und so weiter. Das stimmt ja alles nicht. Deutschland ist zehnmal so groß und macht aus der Vermögensbesteuerung 10 Milliarden. Frankreich hat 4 Milliarden gemacht, ist siebenmal so groß. Haben sie deshalb aufgelöst, weil es zu wenig gebracht hat. Also damit eine Vermögensteuer in Österreich wirklich viel bringt, muss man das relativ, die Grenze, wo die Vermögensbesteuerung beginnt, tief ansetzen. Nämlich bei 300.000 Euro und deshalb wird das in Österreich nicht passieren.
Eine Vermögensteuer ist der Schrebergartenbesitzer. Das sind eben diese Mythen, die kursieren und das soll nicht der Fall sein. Nein, wir wollen ja nicht, also die Mittelschicht soll ja nicht besteuert werden. Es geht um die extrem Reichen, die zu viel haben und die müssen sich auch an unsere
Finanzierung beteiligen. Das bringt trotzdem genug ein, der Herr Rosam sagt, das bringt nichts ein.
Da gibt es da Studien dazu, die das auch für Österreich belegen und Szenarien durchrechnen.
Diese Unternehmen müssen nicht in Österreich bleiben.
Erst einmal eine Vermögenstransparenz, ein Register, welche Vermögenswerte es überhaupt in Österreich gibt. Die Trendreichenliste, die Forbes-Reichenliste, das sind ja alles nur Schätzungen. Die Europäische Zentralbank, die Österreichische Zentralbank, alle erheben Schätzungen. Es gibt eine gewisse Wissenslücke einfach zur Vermögensbesteuerung. Und da müssen wir ansetzen, die zu füllen. Dann können wir auch über die konkreten Zahlen sprechen. Aber die aktuellen Schätzungen sagen, dass es sehr wohl möglich ist, wenn man bei einem Freibetrag von 1 Million ansetzt.
Ich sehe genau das Gegenteil. Also ich glaube, man muss Vermögen ins Land holen. Das ist der Schweiz gelungen. Deshalb habe ich gesagt,
aber warum flüchten die reichsten 300, die Sie aufgezählt haben, nicht, wenn es dort eine Vermögensteuer gibt? Und Sie sagen aber, in Österreich würden Sie
so. Weil die Gesamtbesteuerung eine dementsprechend niedrigere ist und sie nicht also von der, die Gesamtbesteuerung ist wesentlich niedriger. Haben. Wir zahlen ja auch in den Stiftungen in Österreich, die sehr viele Arbeitsplätze sichern und die zwischen 70 und 90 Milliarden, seine Bandbreite, ausmachen, zahlen wir volle Steuern. Und trotzdem bleiben die Stiftungen hier, weil es eine gewisse Sicherheit gegeben hat, weil es eben diese Vermögens- und Erbschaftssteuer nicht gegeben hat. In London verlassen momentan alle Expats die Stadt, weil es eine Erbschaftssteuer von 40% gibt. Das kann sich niemand mehr leisten. Das heißt also, Lazina, der sozialistische Finanzminister, hat seinerzeit die Stiftungen in Österreich eingeführt und hat damit ganz viele reiche Familien, deutsche Familienunternehmen mit ihrem Geld, mit ihren Arbeitsplätzen, mit ihren Headquarters nach Österreich geholt. Und das sieht man heute alles nicht. Die Schweiz ist auch deshalb so wohlhabend, weil sie aus der ganzen Welt vermögende Menschen hereinzieht, ein hohes Sozialsystem, medizinisches System und so weiter hat. Richtig, die Leute zahlen sich das dort selber und nicht der Staat. Ist auch nicht notwendig, weil die Versorgung ist wahrscheinlich besser als hierzulande, zumindest die medizinische Versorgung. Und es funktioniert bestens und die Leute haben mehr Geld. Sie sind reicher als in Österreich. Also erzählen Sie mir nicht, dass unser übersozialisiertes System das Richtige ist, dass Sie noch einmal weiter belasten wollen mit Vermögensteuern und vor allem bei jenen wenigen Milliardären, die morgen weg sind, die können Sie nicht fesseln. Die können Sie nicht festhalten in Österreich.
Wir sind schon durch, noch Schlusswort, Frau Schuster.
Es geht wirklich schnell dahin. Der Sozialstaat in Österreich ist eine enorme Errungenschaft und die sollten wir uns nicht kleinrechnen lassen. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle alle dazu beitragen. Und das geht nur über Vermögens- und Erbschaftssteuern. Kurz noch zum Thema Erbschaften. In den nächsten 25 Jahren werden 800 Milliarden Euro vererbt, die Hälfte davon nur an das Top 5%. Wenn wir jetzt nicht bald Erbschaftssteuern einführen, dann rasen uns die 5% mit ihren Vermögenswerten davon und die Kluft wird noch größer und das ist wirklich demokratiegefährdend letztendlich. Deshalb, wir brauchen Vermögens- und Erbschaftssteuern jetzt, um unseren Sozialstaat zu sichern und auch um die Demokratie.
Das Gros dieser 800 Milliarden sind kleine Vermögen, sind auch die Schrebergärten, sind auch die kleinen Häuser, sind auch die kleinen Bauernhöfe, sind die kleinen Hotels, die es dann alle nicht mehr geben wird. Seien Sie mir nicht böse, ihr träumt ein bisschen, die Realität schaut anders aus, so wie es keine Gerechtigkeit gibt.
Ich kenne die Studien und die Fakten dazu,
Nein, es geht sich so nicht aus und kein Politiker wird das einführen.
Wolfgang Rosam bei uns und Barbara Schuster, eine sehr hitzige und natürlich erwartbare Diskussion zu diesem Thema. Kaum Annäherungen der Standpunkte haben wir jedenfalls gehört. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Duell heute. Danke vielmals.
Danke sehr.
Und bei uns, meine Damen und Herren, geht's weiter mit unserer Dokumentationsreihe in diesem Sommer. Diesmal dran Hitlers Sklaven. Es geht um die Zwangsarbeiter im Naziregime. Schönen Abend auf Puls 24.